Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute bei mir die Gründerin von Gaia Law, Janina Möllmann. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ab Donnerstag, also dem 18.09., könnt ihr euch für eure favorisierten Sessions, Roundtables und Masterclasses beim Artist Summit anmelden. Alle Infos dazu bekommt ihr am Donnerstag per E-Mail, wenn ihr bis dahin ein Ticket habt. Außerdem läuft auch die Bewerbung für die vielen Side-Events, sind über 20 mittlerweile. Eine Übersicht findet ihr auf berlinsaasweek.com. Der Countdown zum Artist Summit läuft also. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Janina Möllmann, der Gründerin von Gaia Law. Wir gehen der Frage nach, welche Legal-Themen dürfen B2B-Software- und AI-Founder eigentlich auf keinen Fall unterschätzen? Und wie sehen pragmatische Lösungen dafür aus? Janina ist die perfekte Gesprächspartnerin dafür, da sie vor 3 Jahren selbst eine B2B-SaaS-Firma gegründet hat und davor viele Jahre als Anwältin im VC- und Softwarebereich gearbeitet hat. Es geht heute um IP-Absicherung, Arbeitsverträge, Mitarbeiterbeteiligung, Datenschutz und darum, wie KI heute schon beim Vertragsmanagement helfen kann, aber auch, wo der unbedarfte Einsatz von Tools wie ChatGPT richtig, richtig teuer werden kann. Janina teilt ihre Learnings aus dem Wechsel von der Kanzlei in die Gründerrolle. Also, was war schwerer als erwartet? Wo lagen die größten Aha-Momente? Und welche Fehler sollten Founder vermeiden? Ein Gespräch voller praktischer Tipps, wie ich fand, für alle, die ein B2B-SaaS-Unternehmen aufbauen wollen, die AI einsetzen wollen, in ihr Produkt implementieren wollen oder die sich nicht hundertprozentig sicher sind, wie sie mit Legal-Themen eigentlich umgehen sollen. Viel Spaß im Gespräch mit Janina Möllmann und mit mir, Janis Bandorski.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Janina, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Hi, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist, Janina, vor allem aus 2 Gründen, weil ich es ganz spannend finde, was für eine Mischung du hier mit in den Podcast bringst. Du warst lange tätig als Corporate- und M&A-Anwältin, hast einen Jura-Background, bist dann aber aus der Kanzleiwelt rausgegangen und hast dich voll in die Tech-Founder-Welt geschmissen und baust jetzt mit Gaia Law ein Legal-Startup auf und das hilft Unternehmen dabei, ihre juristischen Prozesse effizienter, rechtssicher und transparenter zu managen. Habe ich das so in einem Satz richtig zusammengefasst?
Ja, sehr gut. Du könntest das direkt pitchen dann für uns in Zukunft. Nein, also sehr gut zusammengefasst. Genau, wir sind sehr stark im gesamten Bereich Verträge unterwegs mit Gaia. Und sehen das aber so relativ breit. Also wir machen alles von ESOP und Equity Management Themen bis hin zu klassischem Vertragsmanagement und da natürlich irgendwie heute auch sehr viel mit KI im Bereich Vertragsreview und da einfach komplette Prozesse zu automatisieren. Unsere Core-Kundengruppe sind Startups und Scale-Ups, genau, die das sehr viel nutzen.
Okay, sind das Startups und Scale-Ups in welcher Phase?
So ein bisschen, also sehr viel ab Series A Plus wird es kompliziert und hakelig und deswegen da fängt es an, dann richtig Spaß zu machen, mit so einem System zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel schon sehr viel Later Stage mit Paloa, arbeiten wir da sehr viel zusammen. Wir haben aber auch so ein Early Stage Offering. Was wir so gelernt haben, ist, dass insbesondere so Serial Founders sagen, ja, lass uns direkt von the get-go alles vernünftig aufsetzen und sortieren. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen so eine Entscheidungsfrage, wo investiert man jetzt rein? Kommt ein bisschen drauf an, aber da haben wir auch so ein Early-Stage-Offering, dass wir mit sehr frühen, phasigen Startups auch zusammenarbeiten.
Okay, Hand aufs Herz, Janina. Als Founder ist man flooded mit allen möglichen Vorschriften, Regularien, Legal-Themen. Was sind denn so die Sachen, die ich wirklich nicht verpassen darf? Und welche Lösungen gibt es dafür, die digital funktionieren, so wie es Founder gewohnt sind, wo ich eine digitale Library habe, die mich wirklich unterstützen. Ich würde sagen, wir teilen die Frage mal in zwei Buckets und sagen so, was darf wirklich nicht schiefgehen, worum muss ich mich auch schon von Tag 1 kümmern als Founder?
Ja, so klassische Juristenantwort ist so ein bisschen, kommt drauf an. Es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Space du unterwegs bist als Founder.
Hier hören B2B Software und AI Founder vor, genau. Zu, also die.
Genau, also das weiß ich, aber bist du so eher im Fintech unterwegs, also heavy regulierter Bereich, dann wirst du sicherlich viel mehr auf diese Regularien setzen, wenn du jetzt mal ganz allgemeines, nicht besonders reguliertes Startup an der Stelle jetzt nimmst, ne? Ein ganz normales B2B SaaS Startup. Da würde für mich immer am Anfang ein Fokus darauf liegen, einmal die IP vernünftig abzusichern. Das ist einfach gerade wichtig, ne? Wenn du Software machst, also einfach zu gucken, da ein bisschen Ahnung im Team zu haben, ist nicht schlecht. Also welche Open Source Libraries benutze ich und was für Themen habe ich da? Und wenn ich da keine Ahnung habe, sich da jemanden an die Seite zu holen. Und das auch in Arbeitsverträgen und so weiter vernünftig abzusichern. Also vernünftig.
Bleiben wir kurz beim Thema IP. Wie kann ich da von 0 auf 1 mein Wissen steigern, wenn ich diese Person nicht im Team habe, die sich gut auskennt?
Genau. Heute kann man relativ gut online erstmal so das Basiswissen sich, glaube ich, recherchieren. Das Wichtige ist das, was ihr selber irgendwie herstellt und was eure Core-IP ist, sollte euch auch gehören und das eben einfach einmal sicherzustellen, insbesondere in Freelancer- und Arbeitsverträgen, dass da einfach die IP sauber übertragen ist. Da gibt es viele Vorlagen, wir bieten sowas an, die gibt es aber auch sonst online, einfach sich Vorlagen zu suchen, da jetzt auch nicht sich das Rad neu erfinden lassen, da müsst ihr nicht zum Anwalt gehen und euch ein Arbeitsvertragstemplate für 4.000 Euro holen, so, da gibt es genügend irgendwie digitale Lösungen. Ich würde nicht empfehlen, sich alles bei ChatGPT draften zu lassen, weil man da einfach gerade ohne Ahnung nicht so richtig weiß, stimmt das jetzt oder nicht. Und manchmal genau die Sachen halluziniert werden, die da ein Problem sind. Aber ja, Founder-Communities helfen da, Tools wie wir sie haben, helfen da einfach erstmal ein vernünftiges Basisset zu haben an Verträgen für die ersten Verträge, die man da abschließt. Und gerade bei Freelancern oder Agenturen, die man einsetzt, darauf zu achten. Das ist, glaube ich, einmal wichtig. Aber auch nicht Rad neu erfinden. Das ist sowieso das, was ich auch immer empfohlen habe als Anwältin. Don't reinvent everything.
Okay, verstanden. Wenn andere Menschen für mich Code entwickeln, dann muss ich sicherstellen, dass mir der Code gehört, dass der Firma die IP an dem Code gehört. Dann hast du gesagt, noch einen zweiten Aspekt erwähnt. Was ist der zweite Aspekt? Du hast, glaube ich, gesagt, Arbeitsverträge, ne?
Genau, Arbeitsverträge.
Hängt damit zusammen?
Hängt auch damit zusammen. Das sind einfach die Themen, die jetzt erstmal wichtig sind. Das andere ist natürlich erstmal Corporate-Struktur, ne? Erstmal, wenn sie jetzt ganz am Anfang sind und drei Leute sich erstmal fragen, okay, wir machen jetzt was zusammen. Das ist immer was, wo man einmal auch ganz gut sich mal kurz ein bisschen beraten lassen sollte.
Wobei ich glaube, die Leute, die hier zuhören, die sind, haben das hinter sich und sind irgendwie schon incorporated und haben eine Firma gegründet.
Gut, wenn wir das hin abgehakt haben, dann ist das schon mal irgendwie gut, hoffentlich irgendwie vernünftig gemacht. Bei den Arbeitsverträgen, bei den Mitarbeitern sehr früh einmal überlegen, wie macht ihr Equity, Incentivierung ist, glaube ich, wichtig.
Was sind da so die Standardoptionen und welche großen Vor- und Nachteile gibt es, die, ohne dass wir jetzt zu tief in das Thema reingehen können, aber welche Terms muss ich kennen und welche großen Pros und Cons muss ich da abwägen?
Ja, eigentlich heute in Deutschland zwei vor allem Richtungen. Also du hast ESOP, WESOP, das ist das, was viele hören, ist relativ austauschbar eigentlich das Gleiche. Das ist einfach ein virtuelles Konstrukt und dann gibt es heute die Möglichkeit, echte Anteile auszugeben. Wichtigster Unterschied, Steuervorteile. Also da gab es das sogenannte so ESOP, ASAP heißt das Ganze, wie das umgesetzt wurde. Das gibt es jetzt seit 2 Jahren. Dass es tatsächlich eine starke Steuerbegünstigung von diesen Equity-Programmen gibt. Und das macht Sinn, insbesondere sich relativ früh anzugucken. Je später man das macht, desto weniger groß ist der Steuervorteil. Also man kann Mitarbeitern tatsächlich einfach ermöglichen, in der Kapitalertragssteuer zu sein, um einmal ein bisschen technisch zu werden und nicht in der Lohnbesteuerung, in der man mit den ESOP-WESOP-Themen ist. Und das sollte man sich relativ früh einmal überlegen, ob man in die eine oder andere Richtung da gehen möchte.
Das hat ja zwei Aspekte. Das eine ist der technische Aspekt, wie das versteuert wird. Der andere Aspekt ist ja, wie ich das auch als Vorteil im Recruiting nutze und meinen potenziellen zukünftigen KollegInnen kommunizieren kann, was der große Vorteil davon ist. Das hast du dir bestimmt schon überlegt und kannst jetzt mal sagen, wie man das perfekt, wenn man mit einer potenziellen neuen Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter spricht, sagen kann, warum es ein Vorteil ist, wenn die echte Anteile bekommen.
Genau diese Kapitalertragsbesteuerung, also Lohnsteuer, wenn wir einen super Exit machen, sind wir wahrscheinlich in den Spitzensteuerbeträgen für die Early-Mitarbeiter, weil es einfach um große Summen geht. Da ist natürlich relativ klar, so roundabout 50% Besteuerung, wenn wir in der Lohnbesteuerung drin sind, in der Einkommenssteuer, versus der 25% Kapitalertragssteuer. Also da spart man natürlich, nochmal Soli und sonstige Sachen, Genauigkeiten dazu, aber halt enorm viel auf der steuerlichen Seite und ist einfach gleichgestellt oder ziemlich ähnlich gestellt mit anderen Shareholdern, zwar nicht mit irgendwie noch der UG darüber und so weiter, aber man hat tatsächlich einfach ganz normale Shareholder-Situationen in der Besteuerung.
Okay, unter welchem Schlagwort hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit verankert? Was ist das Gesetz, was Formen da sich da angucken sollten oder die Regularien des Schlagworts?
Genau. 19a ESTG, wenn jemand es ganz genau nachgucken will, da steht das alles drin im Einkommensteuergesetz. ESOP, ASAP könnt ihr googeln, da findet ihr relativ viel. Wir nennen das heute EIP, das ist das neue Programm, was in der Regel so bezeichnet wird. Also es ist halt neues Employee Incentive Program versus einfach der Option. Das ist da, sind die Begriffe, unter denen Leute auch weiterführende Informationen finden können.
Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann bietet deine Firma unter anderem auch ein Tool an, wo man die Anteile dann sauber verwalten kann, Transparenz auch gegenüber den Mitarbeitenden schaffen kann und seine Cap-Table verwalten kann. Habe ich das richtig mitgeschnitten?
Genau, das ist unser Equity-Management-Bereich, wo wir einmal ja, die Shareholder-Verwaltung machen, aber auch mit einer Partnerkanzlei helfen, diese EIPs zu implementieren, weil das ist ein bisschen technisch, das ist auch der eine Grund, es ist ein bisschen teurer, als ein ESOP zu machen. Das müssen alle Leute einmal wissen und sich überlegen.
Was bedeutet das, wenn du sagst, ein bisschen?
Wenn man jetzt ganz früh anfängt, kriegt man so ein ESOP-Programm wahrscheinlich für 2.500 und kann das auch in einer einzelnen Excel-Sheet erstmal bis zur Series A wahrscheinlich gut verwalten, weil da jetzt noch nicht so viel passiert. Während so ein EIP ein bisschen komplizierteres Konstrukt ist und so 5.000 bis 7.000 Euro bei der Implementierung kostet. Also das ist ein bisschen mehr und man braucht tatsächlich so ein Tool zur Verwaltung, wie wir es anbieten, weil es einfach für die Steuern sehr wichtig ist und da ist das dann am Anfang 5.600 im Jahr, was sowas kostet und dann später geht das halt in den Preisen ein bisschen nach oben, weil es einfach ein komplizierteres Konstrukt ist, was man da verwalten muss. Genau, deswegen muss man sich am Anfang immer ein bisschen überlegen, macht man das jetzt gleich, je nachdem, wie die Company finanziert ist. Wenn man jetzt gerade mal 100.000 Euro Convertible eingesammelt hat, ist das vielleicht nicht gleich das. Wenn man die erste Runde gemacht hat, dann ist das schon was, was man sich überlegen sollte.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt schon über IP-Recht gesprochen, über Arbeitsverträge und über in dem Kontext ein bisschen über Mitarbeiterbeteiligung. Was muss ich noch auf dem Schirm haben als Founder, wo ich mich drum kümmern muss in der frühen Phase?
Wenn es dann langsam losgeht in die Verkäufe, wäre es ja ganz schön, einen vernünftigen Vertrag dafür auch zu haben. Das ist das eine, wo ich auch immer sage, da sind Templates ein bisschen schwierig, das ist euer Core-Business, ne? Eure SaaS-Subscription-Agreements, wenn man da irgendwie einfach Self-Service, da kann man vielleicht irgendwelche Muster von anderen ganz gut verwenden, da würde ich sonst einmal investieren und auch wirklich mit spezialisierten Anwälten einmal drüber sprechen, die Kundenverträge da aufzusetzen und dann darauf achten, dass man einfach vernünftige Prozesse implementiert, sei es jetzt Self-Subscription einfach mit Stripe, ist dann relativ klar, oder eben einfach Automatisierungen da schnell einführt, damit da jetzt nicht lange auf Tree Drive und irgendwelchen Verträgen rumgeschrieben werden muss. Das ist was, wo ich mir drauf achten würde. Und dann, was immer irgendwie schön dann schnell kommt, wenn man dann Enterprise verkauft und so weiter, sind natürlich Vertraulichkeitsvereinbarungen. Das ist so ein bisschen Brot- und Buttergeschäft. Auch da sollte man möglichst nicht viel Geld versenken, sondern sich einen guten Prozess überlegen, der einem da einfach hilft, das zu automatisieren, die zu erstellen, aber auch zu reviewen.
Okay, wie sieht ein guter, schlanker Prozess für eine Vertraulichkeitsvereinbarung aus?
Wenn man es sehr viel macht, ein Template selber zu haben, was man dann einfach automatisiert erstellt, das ist das, was wir da auch viel machen mit Kunden. Und beim Review ist es heutzutage so, da muss kein Jurist mehr sitzen, um das zu reviewen. Auch das geht ziemlich automatisiert mit KI. Und da einfach das einmal, das bieten wir genauso an und machen es zum Beispiel mit einem Paloa, dass wir Vertraulichkeitsvereinbarungen da mit unserer KI reviewen. Es gibt ein paar, die sehr früh sehr, sehr viele davon haben. Da gibt es dann manchmal auch Setups, dass man, also bieten wir auch an mit wieder einer anderen Partnerkanzlei, dass man sagt, okay, ich will die schon immer von einem Juristen reviewed haben, ich habe niemanden in-house, sondern dann aber sagt, das macht man wie so ein Outsourcing, bezahlter pro Contract einmal, Jurist das reviewed und dann macht man das, seine 50 bis 100 Vertraulichkeitsvereinbarungen, die manche irgendwie früh irgendwie abschließen. Da muss man sich schon schnell überlegen, dass das jetzt nicht irgendwie unendlich teuer, aber auch nicht gefährlich für die Company wird.
Ja, okay, verstanden. Dann würde ich vielleicht noch deine Einschätzung einmal so zum Thema Datenschutz. Was sind da die wichtigsten Regularien, die ich nicht ignorieren sollte als Founder?
GDPR, immer wichtig, sollte man nicht ignorieren. Und muss man sich früh mal mit auseinandersetzen, wie man sich da selber positioniert, ist aber gleichzeitig auch mit das Schwierigste, das gut irgendwie aufzusetzen. Da haben wir selber, das bieten wir gar nicht an, aber dann nutzen wir selber ein Tool, um das einfach extern zu standardisieren. Da braucht man relativ schnell einen Datenschutzbeauftragten. Da muss man sich einmal frühzeitig mit beschäftigen. Ganz am Anfang braucht man da natürlich einmal auch so ein Setup von bestimmten irgendwie Policies und so weiter, die man da einfach einmal aufsetzen muss. Kann man sich früh mit einem Kertos oder Heydata und unterschiedlichen Plattformen, die es da gibt, glaube ich, ganz gut behelfen und sich da austauschen. Das Ding ist, bei GDPR sagt man immer, es gibt wahrscheinlich niemanden, der da irgendwie 100% in Compliance mit ist. Man muss immer gucken, wie viel Ressourcen schmeißt man darauf, weil sonst ja kann man relativ schnell sich nur noch mit der GDPR befassen und hat dann, glaube ich, Probleme im Vertrieb und sonstigen Themen. Aber ja, da helfen auch Kurse und bestimmtes Grundverständnis, sollte man sich versuchen, ein bisschen drauf zu schaffen mit unterschiedlichen Webinaren und so weiter, um zu verstehen, was sind die großen Probleme.
Okay, dann haben wir jetzt einmal den Rundumschlag Legal Setup für in den frühen Founder-Tagen. Vielen Dank dafür, dass du uns da mal mitgenommen hast. Was war denn, also ich nehme an, die Themen hast du alle aus dem FF gemacht, weil du dich jahrelang davor auch damit beschäftigt hast. Was waren denn die Themen, die für dich überraschend waren bei der Gründung von Gaia? Du hast viel davor auch schon mit Foundern gearbeitet, kanntest sowohl die Founder-Perspektive als auch die VC-Perspektive. Du hast viele Deals begleitet vom ersten kleinen Angel-Ticket bis zum Exit, aber du saßt ja immer auf der anderen Seite des Tisches als Expertin, als Beraterin. So, wo warst du das erste Mal in den Founderschuhen, wo du gesagt hast, oh, das hatte ich mir anders vorgestellt?
Also ich glaube, das fing am ersten Tag an, vom irgendwie Fundraising, was ich mir alles, glaube ich, sehr viel leichter vorgestellt habe, weil ich immer die Leute gesehen habe, die mit dem Termsheet dann ankamen und nicht so sehr die Phase davor. Also das, damit fing es an. Aber eigentlich war ziemlich fast alles neu. Also ich meine, ich habe ein Tech-Unternehmen gegründet und war vorher jetzt nicht die Software-Gründerin. Insofern musste ich mir da relativ viel drauf schaffen, von Produkt über Vertrieb eigentlich alles einmal neu lernen. Da hat mir vor allem die Domain-Expertise dann bei der Produktentwicklung geholfen und beim ersten Kundenzugang, weil ich da einfach sehr viel ins Netzwerk erstmal gehen konnte und schnell sprechen konnte und viele Sachen auch einfach wusste, wo die Probleme liegen. Aber ansonsten musste ich, glaube ich, wie viele Founder, insbesondere Vertrieb, Go-to-Market, relativ viel mehr erstmal drauf schaffen, ja.
Okay. Und was war einfacher, als du es erwartet hattest?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ist am Ende leichter? Also ich fand tatsächlich so das initiale Team-Building und da einfach zusammenzuarbeiten, es war für mich ja vorher mit Anwälten und Juristen zu arbeiten, die sind nicht immer einfach zu managen. Das fand ich dann tatsächlich oft einfacher jetzt in diesem Team zu arbeiten und da auch die richtigen Leute zu finden. Da hilft es einem grundsätzlich, wenn man schon mal im Team gearbeitet hat oder Leute gemanagt hat. Also da hat man dann schon ein bisschen was gelernt. Also das ging ganz gut, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, war es eine steile Lernkurve, wie so ein Startup, glaube ich, immer ist. Ja.
Ich erinnere von einem der, der ersten Gespräche nach deiner Gründung, glaube ich auch, correct me if I'm wrong, dass du unterschätzt hattest, wie hilfsbereit die Community untereinander eigentlich ist. Dass, wenn du andere Gründerinnen und Gründer fragst, nach Advice, wie offen eigentlich da die Türen sind und wie gut der Austausch in der Community klappt, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das kann ich auch jedem, auch bei Legal-Themen. Ne? Ich bin selber in solchen Gruppen, wenn ich da lese, jemand hat da ein Thema, springe ich da immer gerne rein und irgendwie supporte und andere bei anderen Themen. Teilweise auch sehr Late-Stage-Founder oder Leute, die geexited sind. Also sehr viele sind bereit, einfach mal kurz in Call zu springen oder einem Türen aufzumachen. Das finde ich schon ja, echt erstaunlich. Es war ja auch einer, wo ich beim Artist Summit einfach sehr viele Leute getroffen habe. Also das fand ich schon spannend, wenn man einmal sagt, ich mache das jetzt, wie viele Leute da auch an der Seitenlinie stehen und sagen, ja, go for it. Und wenn ich helfen kann, dann sag Bescheid.
Ich habe so ein bisschen mitgekriegt in der Community auch, dass bei Legal-Themen du da auch ganz vorne mit dabei bist. Von daher danke auch, dass du deiner Artist-Community was zurückgibst. Das ist auf jeden Fall cool zu sehen. Dann würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen in deine größten Learnings. Einmal beim Thema Product, was du erwähnt hattest, und dann vielleicht auch nochmal einen kleineren Deep Dive beim Thema Go-to-Market. Mhm. Was waren denn so die Learnings beim Thema Produkt, die dich am meisten weitergebracht haben und die Company?
Also, ich glaube, beim Produkt, das ist auch bis heute so, aber wir sind da ein bisschen eingeschränkt. Also, ich war immer sehr breit unterwegs, weil meine Vision einfach sehr breit ist. Und da erstmal zu lernen, okay, wir müssen das aber Stück für Stück bauen und uns einen Fokus da legen. Das gilt genauso für Go-to-Market, aber so diesen Fokus erstmal reinzubringen und zu sagen, wir hangeln uns jetzt an dieser Vision einfach Produkt für Produkt lang und machen, können nicht alles parallel und gleichzeitig bauen. Ich glaube, das war einfach sehr wichtig für mich, da zu lernen. Und ansonsten einfach sehr viele Learnings im Zusammenhang mit Tech und mit welchem Tech-Team arbeite ich und wie das genau zu laufen hat. Da habe ich einfach relativ viel erstmal von der Pike auf lernen müssen, von Full-Stack-Developer versus Front-End-Back-End-Team. Wie baue ich das Team eigentlich auf? Und wir haben natürlich auch die Learning-Kurve bleibt einfach hoch, weil bei uns genau so nach der Gründung, ja, danach eigentlich alles richtig losging mit den ganzen LLMs und so weiter. Und wir uns da jetzt einfach sehr stark natürlich rein vertieft haben, weil für die sehr relevant. Und das finde ich auch mit am spannendsten momentan, weil sich ja nochmal sehr stark ändert, wie Produkt- und Engineering-Teams zusammenarbeiten, also diese neue Rolle des Product-Engineers zum Beispiel, die jetzt bei uns auch relevant wird. Also da auch immer up-to-date zu bleiben, was ist so der Stand, wie findet man die richtigen Leute, die auch diese neuen Themen begleiten und wie baut man das auf? Da sind wir immer weiter auch am Lernen. Ja, das ist auf der Produktseite.
Wie habt ihr denn produktseitig entschieden, mit welchem Kernprodukt, also mit welcher Leistung ihr wirklich anfangt und euren Launch macht? Habt ihr da Interviews geführt, Datenpunkte herangezogen? War es eine Bauchentscheidung? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ja, wir haben tatsächlich Interviews geführt mit dem Darling Product Owner. Haben wir sehr viel einfach mit Kunden gesprochen, schon noch als ich Anwältin war. Waren das einfach CFOs von unterschiedlichen Scale-Ups, mit denen wir da gesprochen haben. Und es war aber auch gleichzeitig ziemlich klar, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal dieses Thema rund um Equity Management digitalisieren und automatisieren. Das gab damals noch gar nicht so große Plattformen in Europa, als wir das angefangen haben. Also Ledgy zum Beispiel war einfach wesentlich kleiner, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir gesagt, damit fangen wir an. Das war aber auch Intuition, weil es einfach nah an dem war, was ich täglich gemacht habe. Insofern fing es damit an und dann war irgendwie klar, wir brauchen Vertragserstellung für alles. Ich habe immer gesagt, ein ESOP-Vertrag ist nichts anderes als ein Arbeitsvertrag oder sonst was. Macht nicht Sinn, das in unterschiedlichen Lösungen zu haben. Ich wusste schon immer, dass es irgendwann relevant wird, auch Verträge zu reviewen und habe das zum Glück auch damals ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil es noch nicht klar war, wie sollen wir das eigentlich machen und dann kamen eben die LLMs dazwischen, die das Problem ziemlich weitgehend für uns gelöst haben oder überhaupt erst die Technologie accessible gemacht haben, sodass wir da überhaupt was bauen konnten. Das war aber nicht irgendwie komplett durchdacht, sondern auch ein bisschen Glück, dass wir das jetzt nach hinten geschoben haben tatsächlich.
Wie funktioniert das eigentlich genau? Du hattest eingangs gesagt, man soll vorsichtig sein, damit sich ein ESOP-Programm oder ein Arbeitsvertrag oder eine IP-Schutzrecht-Klausel von ChatGPT erstellen zu lassen. Andererseits, ich stelle mir vor, dass auch im Vertragsreview es da zu Fehlern kommen kann mit LLMs. Andererseits natürlich die Kostenersparnis riesig ist versus ich schicke jeden Vertrag bei einem Anwalt oder einer Anwältin vorbei. Welche LLMs sind da besser? Worauf kann man sich verlassen? Worauf auf keinen Fall? Gibt es da Tricks beim Prompting, die man verwenden kann, um bessere Ergebnisse zu verwenden? Oder wie läuft das eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also wir sehen das relativ viel, dass Gründer das natürlich jetzt auch machen, dass sie einfach Sachen irgendwie bei ChatGPT oder Cloud oder wo auch immer hochladen. Das ist immer dann ein Problem, wenn so die Wissensbasis zu verstehen, ob das irgendwie richtig sein kann, einfach nicht vorhanden ist. So, das ist nicht so ein Problem, wenn man jemanden hat, der einfach juristisches Wissen hat und beschleunigt die Arbeit damit, aber sonst wird es schon schwierig. Deswegen ist es oft so, dass wir sagen, okay, denk eher nach hinten raus, wie man es halt dann den Prozess immer automatisiert und einmal sich so ein Workbook, worauf achte ich und was will ich überhaupt und welche Klauseln funktionieren nicht, zu erstellen, das sollte man schon irgendwie mit juristischem Sachverstand einmal tun. So ist es auch bei uns bei der Plattform. Wir verkaufen jetzt gerade den Review-Teil sehr, sehr stark an Kunden, die tatsächlich ein Inhouse-Team haben und machen das Team einfach sehr viel schneller. Die können es natürlich einmal einbauen, die ganzen Contract-Workbooks und die Regeln, die es allgemein gibt. Das machen sie dann mit
Da kann dann so eine Regel drin stehen, wie zum Beispiel, wir beschäftigen niemanden in Land X oder wenn jemand sagt, er möchte seinen eigenen Rechner nutzen für seine Arbeit, dann geht das nicht, sondern es muss alles auf unserer Maschine passieren und dann speichere ich das ab. Und wenn es dann irgendwo in einem Vertrag kommt, dass Person X in Land Y arbeitet oder Person X ihren eigenen Rechner verwenden möchte, dann kriege ich ein rotes Fähnchen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, gar nicht so sehr, also bei den Arbeitsverträgen, da haben wir viele Templates, die sind dann sowieso so, weil das wird ja meistens von der Company erstellt, gar nicht so sehr reviewed. Und da haben wir ein Rule-Based System, ein klassisches, und da wird einfach einmal reingegossen, diese Möglichkeiten gibt es bei uns und dann gibt es wie so einen Klauselpicker, da gibt es eigentlich Frage-Antwort-Maschine und dann gibt es halt nur die und die Wege, was man überhaupt erstellen kann und verhandeln kann. Beim Review ist es so, dass tatsächlich einmal geguckt wird, wir haben da relativ breite Library selber gebaut, deswegen sagen wir auch, Legal Tech ist nicht nur einfach Data Extraction, wir haben ja schon ein Legal Team, was an den Themen baut. Das heißt, wenn ich jetzt bei uns mich irgendwie einwähle, dann kann ich eine Vertraulichkeitsvereinbarung zum Beispiel reviewen und da ist einfach eine Library, die dann sagt, okay, die und die ganzen Sachen sind da drin und die sehen wir als Risiko. Wir dürfen es leider nicht als Rechtsberatung wirklich anbieten. Wir würden das sehr gerne machen, weil wir uns damit sehr konfident fühlen, aber es ist einfach in Deutschland so nicht zulässig. Aber das hilft einem da schon mal sehr weitgehend. Und genau das tut es dann auch für die Companies selber. Die können dann sagen, nee, also zum Beispiel die Frage, habe ich da eine Vertragsstrafe drin in so einem NDA? Will ich jetzt klassischerweise eher nicht haben, weil dann habe ich da ganz viele NDAs mit Vertragsstrafen. Wenn die gegen mich laufen, möchte ich das nicht so gerne haben. Das heißt, das ist etwas, was wir extracten mit einem LLM. Und wenn da eine Vertragsstrafe drin ist, dann wird mir das geflaggt, dann wird das gehighlighted und mit einem Kommentar versehen, dass diese Klausel besser zu löschen wäre. Was die Leute dann damit machen, ist am Ende natürlich wieder ihre Entscheidung. Und das nutzen Unternehmen, dass Sales-Teams ihre NDAs darüber schicken und wo das sonst irgendwie warten sie 1-2 Tage, der Deal dauert länger, weil Legal ist noch nicht dazu gekommen, diesen NDA zu reviewen, kriegen sie einfach direkt von der KI, wenn sie einmal implementiert ist, eine Summary zurück, können wir so unterschreiben, kann es einfach zur Unterschrift schicken oder bitte da nochmal dagegen verhandeln.
Okay, ja, das verstehe ich. Okay, dann hattest du gesagt, was besser geklappt hat, als du es erwartet hast und was einfacher war, war Teamzusammenstellung. Mhm. Was hat das einfach gemacht?
Also, ich glaube, also, dass es einfach mir schon so ein bisschen klar war vom Hiring früher aus der Kanzlei, was ich da einfach erwarte und was so meine Values sind und mit was für Leuten ich arbeiten will. das ging ganz gut eigentlich.
Hast du einen Value-based Hiring-Prozess auch gemacht und erstmal gecheckt, haben wir eigentlich einen inhaltlichen Fit auf der Werteebene, ja, und hast dann angefangen, über Qualifikationen zu sprechen mit den Leuten?
Genau, also Qualifikation natürlich erstmal so das erste Bottleneck überhaupt, ne? Ja. Aber das war mir einfach von Anfang an wichtig, darauf zu gucken. Und das habe ich auch schon in meiner Anwaltstätigkeit, das habe ich schon in der Kanzlei implementiert, dass wir da sehr stark so wertegetrieben gearbeitet haben. Und das ist mir einfach zugute gekommen, dass ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ich habe viel HR in der Kanzlei gemacht, in der ich zuvor gearbeitet und die ich damit aufgebaut habe. Es war immer so mein Steckenpferd. Insofern hatte ich da schon ein bisschen was draus mitgenommen, aber auch noch sehr viel gelernt. Ich hatte nur so die Initialen, wie recruitet man eigentlich? Das können viele Anwälte von Haus aus nicht so. Da läuft so ein Bewerbungsgespräch eher so, dass der Partner der Kanzlei 90 Minuten von sich redet, danach sagt, das war doch ein schönes Gespräch. Die Person stelle ich ein. Und da hatte ich schon mal mit einem Recruiter zusammengearbeitet, der Kanzleianwalt, der hat mich da ein bisschen gechallenged und saß neben mir und hat einfach so dieses Sparring gemacht und gesagt, so macht man aber Gespräche nicht, sondern strukturier es mal so, hab einen Fragebogen, Bewertungsschema, wie du dir die Leute anguckst. Und das hat einfach immer geholfen und musste ich jetzt noch weiterentwickeln, aber es war schon mal so ein gewisser Standard da einfach da. Und ist auch weiter was mir einfach liegt, was ich sehr gerne mache. Und genau.
Und hat sich dein Team seitdem stark verändert, seit der Gründung?
Ja, es hat sich auf jeden Fall verändert. Wir haben einige Leute, die lange da waren. Mein lieber Founders Associate, schöne Grüße an ihn, der ist jetzt gerade, hat er selber gegründet, das sollen die ja auch machen, aber der war zum Beispiel jetzt 3 Jahre dabei. Genauso auf unserer Legal Operations Seite, da haben wir Leute, die einfach schon sehr lange dabei sind und wo wir jetzt langsam so sehen, dass die Leute einfach irgendwann auch mal wieder was Neues ausprobieren, aber eine große Stabilität da im Team hatten. Wir haben auf der Engineering-Seite, hat sich sehr viel gewandelt in der Zwischenzeit. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen schnelllebiger. Das sind so meine Learnings. Jetzt bauen wir gerade unser wirkliches Go-to-Market-Team richtig aus. Wir haben lange Founder-Sales gemacht. Das wird jetzt erstmalig aufgebaut. Ja.
Wunderschöne Überleitung. Das ist nämlich der nächste kleine Deep Dive, wo ich reingehen wollte. Was hast du denn in der Phase des Founder-Sales gelernt, die du dem Team jetzt mitgeben kannst, wo du von Founder-Sales zu Founder-Led-Sales diese Transition machst?
Ja, alles erstmal da, das war wirklich das, wo da kommt man als Anwältin ran und hat das einfach nie gemacht in irgendeiner Weise Software-Sales. Das heißt, da musste ich erstmal sehr viel lernen, auch durch Sparring mit unterschiedlichen Leuten haben wir zu gesprochen und andere, wie man sowas überhaupt macht. Und ich musste vor allem ja auch unsere Kundengruppe erstmal wirklich verstehen, was sind die Painpoints. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile einfach sehr tief drin, dass ich so eine Discovery einfach weiß, worauf muss ich auch hinlenken, um zu hören, ob das überhaupt ja so ein qualifizierter Prospect jetzt für uns ist und wie mache ich das und wie bringe ich Struktur in den Prozess. Und das war mir auch sehr wichtig, da lange beizubleiben, da so eine erste Version von so einem Playbook, auch wenn das jetzt noch nicht alles formalisiert ist, aber zu haben und dann jetzt aber auch zu sagen, wir machen die Transition und ich hole jemanden mit wirklicher Sales-Erfahrung dazu und jetzt machen wir das so ein bisschen mit diesem Sales-Pioneer-Konzept, dass wir einfach sehr eng zusammenarbeiten und ich nicht irgendwie Hand-off, also es bleibt weiter Founder-Led an der Stelle und ich verkaufe auch weiter, aber da also zu sagen, okay, erstmal, wie sind meine Demos, was kann ich da auch noch irgendwie selber mitnehmen und da mache ich mit der Erika zusammen jetzt einfach sehr viel Sparring und wir arbeiten jetzt daran, das erste wirklich formalere Playbook aufzubauen, damit sie dann die nächsten AEs, die dazukommen, darauf trainieren kann. Und das ist gerade das Konzept, wie wir das Stück für Stück jetzt wachsen lassen wollen.
Okay, stark. Und gab es da große Veränderungen auch im ICP, also in der idealen Kundengruppe seit Gründung oder seid ihr da relativ stabil geblieben oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, also wir waren sehr viel mehr early unterwegs mit sehr frühen Startups und sehr kleinen Firmen. Da ist einfach klar geworden, wir brauchen doch signifikant größere, gerade für diesen Sales Approach, damit das Sinn macht. Sonst müsste es irgendwie eine Self-Service-Motion werden. Ja. Das Spannendere sind da aber einfach größere Kunden. Und lange war meine Theorie auch, dass wir eigentlich vor allem Companies haben wollen, die gar keine Legal Teams haben. Jetzt verkaufen wir primär an Legal Teams, weil die Technik doch noch nicht irgendwie ganz da ist, wie ja gerade schon gesagt, dass einfach Non-Juristen am besten irgendwie damit alleine arbeiten können. Das hat sehr viel einfacher gemacht, seit wir einen sehr starken Fokus vor einem Jahr darauf gelegt haben, zu sagen, nein, unser ganzer Auftritt, mein LinkedIn-Auftritt, alles, was wir machen, ist sehr darauf gepolt, mit General Counsel, mit Legal Counsel zu kommunizieren. Also einmal diese Personengruppe zu haben, das macht es wesentlich.
General Counsel und Legal Counsel, das sind Rechtsanwälte, die für Unternehmen tätig sind, genau, auf Unternehmensseite, richtig?
Genau, das sind Inhouse-Juristen, wie man sie auch nennt, an die wir im Wesentlichen verkaufen. Wir haben nie angefangen, wirklich an Kanzleien zu verkaufen. Das ist nicht unsere Core-Strategie. Das sind, wenn dann, unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, aber nicht unsere Core-Kundengruppe. Insofern sind es schon weiter medium-sized Companies, aber nicht so sehr die ganz small Companies, an die wir verkaufen.
Alright. Und warum hat es so lange gedauert, bis du dich entschieden hast, das Sales Playbook zu formalisieren? Ist das nicht eigentlich was auch so sinnvoll sein kann, wenn man schon die ersten Demos und Kundensprüche gemacht hat, immer wieder zu dokumentieren, was habe ich gelernt, was funktioniert gut, was nicht? So sollten wir es machen, um das dann auch nachvollziehbar für eine andere Person zu machen?
Ja, ich würde es auch heute noch wesentlich früher anfangen, auch einen viel stärkeren Go-to-Market-Fokus auch bei der Gründung legen. Das sagen ja auch viele, die das zweite Mal gründen. Man denkt immer beim ersten Mal nur an Product und weniger an Go-to-Market. Das ist eins meiner Core-Learnings, dass ich da früher einen Fokus drauf legen würde. Ich habe das schon gemacht, dass ich auch währenddessen dokumentiert habe, aber es hat einfach länger gebraucht, bis wir da waren, zu sagen, ja, jetzt macht es wirklich Sinn, ein Team dazu zu holen. Und dann hat es auch noch mal ein bisschen gedauert, bis wir wirklich idealen Kandidatin dafür gefunden haben. Insofern, ja, ich glaube, weiter daran zu früh da jemanden dazu zu holen, ist auch nicht hilfreich, weil einfach bestimmte Sachen schon da sein müssen. Insbesondere auf der gesamten Demand-Gen-Seite. Es ist einfach sehr frustrierend, weil ich eine Salesperson, wenn alles von Scratch, also so allein schon, mit wem rede ich überhaupt, irgendwie aufgebaut werden muss, und macht es schon wesentlich schneller jetzt, dass Erika bei uns einfach sehr viele Calls pro Woche schon hat und einfach sehr schnell, viel schneller mit mir iterieren kann. Und auch das alles muss natürlich erstmal aufgebaut sein. Ja.
Wie generiert ihr die Pipeline?
Wir machen unterschiedliche Sachen. Wir machen ziemlich viele In-Person-Events heute. Also wir machen viele Dinner, eigentlich jede Woche in unterschiedlichen Städten, sehr viel Webinare. Das ist so eine Motion, die haben wir vor einem Jahr angefangen, und die braucht auch Zeit, bis sie richtig groß wird, und dann hilft sie aber sehr, sehr stark. Also wir machen für unsere Core-Audience viel Webinare darüber, wie nutzt man KI, wie baut man eine moderne Rechtsabteilung und so weiter. Und da sind mittlerweile wöchentlich, machen wir die Webinare, häufig 150 Leute drin. Das ist natürlich ganz nett, danach einige davon anzuschreiben. Und sehr stark ist Fokus auf LinkedIn, das spielt dann halt alles zusammen. Also es ist sehr starker so Content-Fokus an der Stelle. Mehr können wir da auch leider gerade mit dem Team nicht machen. Das ist dann schon Stretch, die Sachen alle zu bedienen in jeder Woche.
Ja, okay. Und wie bewerbt ihr die Webinare?
Mittlerweile sehr stark über unseren Newsletter. Wir haben einen relativ guten Verteiler. Wir machen das auch über LinkedIn.
Wie hast du den Verteiler aufgebaut, dass der so gut geworden ist?
Das ist tatsächlich auch erstmal über die Webinare. Da haben wir erstmal auch ein bisschen Ad-Spend immer draufgelegt, auf die Webinare nur, auf andere Sachen nicht, um überhaupt die erstmal bekannt zu machen.
Auf welcher Plattform habt ihr die beworben, wenn du sagst Ad-Spend?
LinkedIn. Unsere Audience ist sehr gut auf LinkedIn vertreten und die kann man sehr gut targeten da. Und das macht es einfach, weil wir einfach nach Jobprofil gucken können. Und das hilft natürlich da sehr stark. Das hat es aufgebaut, dann die Events, die wir machen, und wir haben eben einfach einen Newsletter, wo wir Legal Teams da unterschiedliche Informationen zur KI-Nutzung und so weiter geben.
Alright, okay. Und das heißt, die Webinare werdet ihr dann wahrscheinlich auch aufnehmen und stellt dann der Newsletter-Liste die Recordings im Anschluss zur Verfügung?
Genau, wir nehmen alle Webinare auf und geben immer Recordings raus. Man kann eben auch alte Webinare sich auf unserer Website wieder angucken, muss dafür natürlich einmal Daten dann lassen und kriegt dann das Recording. Das produziert dann wieder neue Leads.
Okay, sodass ihr checken könnt, wer hat mit unseren Inhalten interagiert und dann dementsprechend den Kunden auch ansprechen könnt oder den Interessenten.
Genau, und da halt reingehen können, passt der zu uns, passt der zu unserem Profil, ist es überhaupt ein Inhouse-Jurist, gucken sich natürlich auch viele Anwälte an, dürfen sie auch gerne, aber da matchen wir natürlich erstmal, dass es zu uns passt, dass das eine richtige Company ist, die relevant für uns ist, und wenn das passt, dann sprechen wir die jetzt auch viel mehr an und laden sie dann wieder zu Events ein und so. Wir sind relativ soft im Approach. Wir nehmen nicht schnell den Hörer in die Hand und rufen alle an. Wir verkaufen an Legal, die sehr GDPR-sensitive sind und sowieso ein bisschen Zeit brauchen, um Vertrauen aufzubauen. Und deswegen ja, haben wir da relativ lange so eine Warm-up-Periode und das hilft uns auch sehr stark, damit wir dann zum richtigen Zeitpunkt mit den Leuten sprechen.
Okay, das heißt, Sales Qualified Lead ist dann jemand, der zum Beispiel im Webinar war und keine Kanzlei ist, sondern eine Inhouse-Rechtsposition hat und dann wisst ihr, das ist schon mal Sales Qualified und dann könnt ihr den weiter mit Content bespielen oder so, bevor es dann irgendwann zu einer Discovery kommt.
Genau, also wir da würde ich sogar so bei uns sagen, das ist dann für uns erstmal so Marketing Qualified und dann machen wir einiges, bis wir sagen, so jetzt machen wir wirklich Sales Qualified Lead draus und dann wirklich Sales Attention drauf. Und da würde uns jetzt ein Webinar, wir haben so Top-of-Funnel-Webinare, die sind so Legal Prompting, also da haben wir auch so ein Funnel aufgebaut, manche gehen dann bis zu einer wirklichen Gaia-Demo, so da, das ist natürlich dann für uns sofort wirklich Sales Qualified und Sales geht damit hinterher, dazwischen haben wir so Themen wie Contract Management und so, wir sehen einfach daraus, welche Webinare die besuchen, auch ganz gut, wie interessiert sind sie daran und gehen sie durch diesen Funnel weiter nach unten, wenn sie ein Top-of-Funnel Webinar besucht haben, dann kriegen sie danach eine Einladung zu was mehr Bottom of Funnel und daran sieht man dann schon ganz gut, ist das gerade ein Thema für die, was relevant ist.
Janina hat ihre Sales Motion gerade schon ganz gut beschrieben. Die sieht natürlich für jedes Unternehmen anders aus, aber generell kann man schon sagen, wer heute im IT- und B2B-SaaS-Umfeld wachsen will, der braucht mehr als nur gute Inbounds. Die Realität ist, ohne aktiven Outbound bleibt einfach viel Potenzial liegen, gerade im Dachraum. Und genau da setzt REP, Revenue Excellence Partners, an. Eine SDR-Service-Agentur, die sich voll und ganz auf Cold Calling für B2B SaaS und IT spezialisiert hat. Messbar, fokussiert und mit einem tiefen Verständnis für komplexe Produkte. REP arbeitet unter anderem mit Lanes & Planes, Recare, Hero Software und Shiftmove zusammen, um deren Go-to-Market nachhaltig zu skalieren, ohne zusätzlichen internen Aufwand. Das Leadership-Team kommt selbst aus der SaaS-Welt, kennt die typischen Pains, testet Hypothesen direkt im Markt und baut Prozesse, die dann wirklich skalieren. Wer sein Go-to-Market aufs nächste Level bringen will, findet weitere Infos auf revenue-excellence.de oder direkt auf LinkedIn bei Julius Dany. D-A-N-Y. Okay, verstehe. Und mit welchem CRM macht ihr das?
HubSpot. Wir haben relativ früh, da haben wir mal drüber geredet, welches CRM nehmen wir. Es war damals eine gute Empfehlung, was du gesagt hast, dass, dass das Sinn macht. Ich glaube, wir haben damals über Pipedrive gesprochen oder HubSpot und dann haben wir gesagt, okay, wir machen HubSpot. Das hat uns sehr, sind wir sehr happy mit. Funktioniert gut.
Okay. Ja. Wunderbar, freut mich. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns da einmal mit auf die Reise genommen hast. Bevor ich dich hier vom Haken lassen kann, Janina, muss ich dich natürlich noch nach einer Restaurantempfehlung fragen. Du lebst schon seit vielen Jahren jetzt in Berlin und wir sehen uns ja auch bald beim Artist Summit, freue ich mich drauf. Mhm. Aber wo sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt mal essen gehen in Berlin?
Ja, ich habe gedacht über diese Frage, vor allem Berlin, kann ich gerne was zu sagen, meine Heimatstadt ist ja Kiel. Und da
Kiel, okay.
Da muss ich eigentlich was da lassen, mit schönen Grüßen an ein paar andere Kieler Gründer. Julian von der Long und Julian von Deeploy werden wissen, worüber ich gerade rede. Es gibt da ein Restaurant, das heißt Neil an der Holtenauer Straße. Wenn man in Kiel ist, sollte man das, gibt's gute Pasta. Da sollte man auf jeden Fall dann mal vorbeigehen.
Neil, so wie dieser ganz lange Fluss, ja?
Genau. Okay. An der Holtenauer Straße, da haben wir schon früher nach durchzechten Nächten gute Mittagspausen verbracht. Insofern, genau.
Mittagspausen nach durchzechten Nächten, cool. Ja, genau. Also hin, ab ins Neil in Kiel, das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Schöne Grüße von Janina, wenn ihr da seid. Guten Appetit von mir und ich sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Janina.
Danke dir, Janis.
Der Countdown läuft, liebe Freunde. In 3 Wochen startet die Berlin SaaS Week, in 3,5 Wochen ist Artist Summit. Ich freue mich drauf, danke fürs Zuhören und bis dahin. Ciao.